sagen.
Amen, preis Gott. Lass uns Platz nehmen. Es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Er ist unbegrenzt. Der unbegrenzte Gott, der unbegrenzte Heiland kam hier auf unsere Erde. Ich bin so Gott dankbar, dass ich diesen Heiland kennen darf, dass ich ihn erlebt habe und dass er mein Heiland ist. Was die anderen machen, ist es mir wurscht. Aber ich hab's ihn erfasst. Ich hab's ihn begriffen. Und ich führe ein unbegrenztes Leben. Halleluja. Mein Thema heute ist, wie oft kommt der Herr Jesus auf diese Erde? Sehr oft, muss ich sagen. Nicht nur zwei, dreimal oder nicht nur ab und zu mal und gelegentlich. Und er ist nicht nur am Sonntag hier im Gottesdienst, sondern er ist alle Tage bei uns bis an der Weltende. Kannst du Amen sagen? Amen, praise Gott. Wie oft kommt Jesus zu uns? Ich lade dich ganz herzlich für den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Am Mittwoch haben wir ein gutes Thema, Gottes Wunder in der Weihnachtszeit. Licht ist stärker als die Finsternis. Einer der nächsten Themen, Engel und Weihnachten. Weihnachten ohne Engel kann ich mir gar nicht vorstellen. Jesus wurde jahrhundertelang angekündigt von Engeln und so weiter. Und dann das, die Finale, als Jesus wirklich auf diese Erde kam, dann waren die himmlischen Heerscharen, das ist ja eine Masse, die kamen und sie haben gesagt, euch ist heute der Heiland, der Retter, der Erlöser geboren. Und dann möchte ich sagen, wir haben am Heiligabend keinen Gottesdienst, nur für die, die denken, wir feiern Heiligabend Gottesdienst. Wir haben manche Jahre zweimal sogar am Heiligabend Gottesdienst gehabt. Deshalb, ich muss jetzt am Heiligabend nicht haben, weil es so ungünstig fällt, es ist am Montag. So, Dienstag haben wir wieder Gottesdienst und dann haben wir am Mittwoch wieder Gottesdienst, also uns gehen die Gottesdienste nicht aus. Wir machen weiter. Und deshalb, wir können ruhig da mal mit unseren Lieben, mit unseren Familien oder mit wem auch immer zusammen sein und Weihnachten feiern. Und auch mal ausruhen. Auch das gehört zu Weihnachten. Der Friede Gottes unter den Menschen. Das ist, gehört auch dazu. Ich muss nicht immer Rummel um mir haben und du musst auch keinen Rummel haben. Der Friede Gottes ist das Köstlichste und das Schönste und das kannst du überall haben. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. So, wie oft kommt Jesus? Viele Christen beten ein schönes Tischgebet, aber das ist mehr als ein Tischgebet. Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast. Komm, Herr Jesus. Und die ersten Christen haben auch, komm, Herr Jesus, gebetet. Und zwar Maranatha, die haben sich schon gegrüßt auf der Straße. Maranatha, unser Herr, kommt. So, Christen warten zu allen Zeiten auf die Gegenwart des Herrn und sie haben immer den Herrn erwartet, denn und gerade in unseren Tagen, ich erwarte den Herrn Jesus, dass er wirklich buchstäblich kommt, nicht nur, dass er im Geist hier bei mir ist, in meiner Seele ist, sondern er möchte auch buchstäblich auf diese Erde kommen. Er wird seine Füße auf dem Ölberg setzen, heißt es einmal in der Bibel, und er wird hier auf diese Welt kommen und er wird der ganzen Ungerechtigkeit, was wir Tag ein, Tag aus erleben, ein Ende setzen. Auf der Wiederkunft Jesu freue ich mich schon riesig, da wird Liebe wieder sein, da wird Friede wieder sein, da wird das Kind am Loch der Otter spielen, wenn er sein Reich aufrichtet. Es wird eine fantastische Zeit sein. Das ist buchstäblich. Aber im Geist ist der Herr Jesus Tag und Nacht bei uns. Der Hüter Israels schläft nicht und er schlummert nicht. Der Christ wartet auf dieser Erde, auf die, ja, auf das Kommen des Herrn. Er wartet, dass der Herr Jesus seine Macht offenbart. Aber ich muss auch wirklich sagen, als der Herr Jesus in den Himmel ging, bevor er auf Wiedersehen sagte, sagte, Kinder, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vater und Mutter verlassen dich. Deine Freunde verlassen dich. Aber der Herr verlässt dich nicht. Er bleibt bei uns alle Tage bis an der Weltende. Maranatha, komm Herr Jesus. So, und der Herr Jesus ist gegenwärtig, bis heute. Er erneuert und ständig unser Leben. Er arbeitet an uns. Paulus schreibt an die Thessalonicher, am Ende werdet ihr für immer bei dem Herrn sein und mit dem Herrn vereint sein. Am Ende. Aber wir sind noch nicht am Ende. Wir sind jetzt in der Gegenwart. Wir erleben die Gegenwart des Herrn Jesus, wie er uns durchträgt, wie er uns versorgt, wie er uns nahe steht, wie er uns bewahrt. Wir erleben die Gegenwart des Herrn. Er ist immer bei uns. Halleluja. Ich bin begeistert. Als Gläubige sind wir bereits mit dem Herrn vereint. Ich muss nicht auf was, eine große Vereinigung warten, auf die große Entrückung. Weißt du, das ist nur noch so ein Übergang, verstehst du? Das eine ist Vorspeise, das andere ist Nachspeise nachher. Und so einfach geht es. Also wir gehen von eins ins andere. Für uns hat die Zukunft schon bereits begonnen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er sterben würde. So auch in 2. Thessalonicher redet der Herr Jesus dann weiter von den vielen oder der Apostel Paulus von vielen negativen Ereignissen in der einen Seite vorausgehen werden. Der Abfall wird kommen, das wird kommen und das wird kommen. Und der Herr sagt immer wieder, der Herr fürchtet euch nicht. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist die Botschaft von der Ankunft Jesu. Fürchtet euch nicht. Wir müssen uns nicht fürchten. Der Herr ist da. Und wenn du weißt, der große, mächtige Schöpfer Himmels und der Erden ist bei mir, vor was sollte ich mir grauen? Zuerst der große Abfall, der Antichrist, die ganzen Verschwörungstheorien und Theologien, die werden da sein. Wir erleben den großen Abfall augenblicklich. Die Leute lehnen die Kirche ab. Ich denke nur, als ich hier nach Berlin war, kam, da waren die Kirchen voll, gerade zu Weihnachten, Ostern und so weiter. Ich musste sogar 2 Gottesdienste halten, um die Kirche zu füllen. Und die Leute kamen und nachts um 11 Uhr noch ein Gottesdienst, eine Christvesper. Weißt du, heutzutage, die Kirchen sind nicht mehr so voll. In Berlin gehören nur noch 16% der Bürger zu irgendeiner christlichen Religion, katholisch oder evangelisch. Gut, Gott kennt die Herzen. Gott weiß, wer glaubt und wer nicht glaubt. Da kann man nicht nur beim Standesamt feststellen. Aber wir erleben Antichristentum, Antipfingstlertum, Antigott. Ich habe diese Tage über Darwinismus gesprochen. Das ist auch eine Ablehnung Gottes gewesen. Und so fing das an, dieser ganze Abfall vor Jahrhunderten mit Evolutionstheorie und dann mit Antipfingstertum, dann mit Antichristentum. Und das gab es schon immer. Antichristen gab es schon in den Tagen des Apostel Paulus und des Johannes. Und der Antichrist ist schon mitten unter uns. Alle, die Jesus ablehnen, sind Antichristen. Ob es jetzt die Moslems sind oder ob es die Juden sind, ob es jetzt die Kommunisten sind, Atheisten sind, spielt keine Rolle. Wann kommt Jesus und wie oft kommt Jesus? Das ist mein Gedanke. Und weißt du, in meiner Bibel steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist schon das erste Mal, wo der Herr Jesus zu dir kommt. Ich klopfe an, in voller Liebe. Er drängt sich nicht ein, er könne die Tür einbrechen. Und er kommt auch durch verschlossene Türen, wenn es sein muss. Das hat er gemacht bei seinen Jüngern. Aber der Herr Jesus klopft bei dir und bei mir an. Kind, ich möchte bei dir eine Wohnung machen, ich suche eine Herberge, kannst du mir Platz machen? Der Herr kommt, der kommt aus dem Grab heraus, niemand konnte ihn damals hindern und niemand könnte ihn heute auch hindern, dass er durch verschlossene Tür kommt, plötzlich steht er hier und sagt, Thomas, was machst du? Was sagst du? Wenn ich nur könnte meinen Finger in seine Wunden legen, würde ich gläubig sein. Und plötzlich steht Jesus da, unter ihnen. Und die Tür war verschlossen aus Angst vor den Juden, aus Angst vor den Juden. Der Herr Jesus kommt wieder und immer wieder. Und der Herr Jesus ist immer da, wo er erwartet wird. Komm, Herr Jesus. Und sei unser Gast. Weißt du, ich möchte nicht Jesus als Gast haben. Ein Gast geht nach 3 Tagen. Und wenn er länger bleibt, wird er schwierig, bisschen kompliziert. Dann fängt er an zu nörgeln. Dann ist er unzufrieden. Aber ich danke Gott, dass er bei mir Jesus nicht als Gast gelassen hat. Er wohnt schon bei mir einige Jahrzehnte. Ich bin Gott so dankbar. Halleluja. Aber wenn man ihn nicht will, er geht gerne weiter. Ich denke nur, die Leute in Gadara, als er rüberfuhr zu diesem Besessenen dort, den niemand bändigen konnte, dann haben die Leute gesagt, oh, geh von uns, diese ganzen Schweinebauern, geh von uns. Und er ist von Leuten wieder weggegangen, er hat nur dem einen Mann geholfen. Er hilft da, wo wir uns ihm öffnen, wo wir ihn anrufen, wo wir ihn bitten. In Nazareth, wie war's? Die haben ihn abgelehnt und er ist weitergegangen. Einfach, er sagt, ihr schüttelt den Staub ab von euren Kleidern und dann geht weiter, marschiert weiter. Das, wenn man ihn nicht will, der Herr Jesus geht gerne weiter. Natürlich sehr traurig. Sehr traurig. Und es ist traurig für einen Menschen, wenn er Jesus ablehnt. Dann kommt Düsterheit und Trübheit in seinem Leben. Jesus ist gekommen, hat uns den Vater, den Heiligen Geist gebracht. Ich habe neulich erzählt, es gibt Theologen, die diskutieren immer wieder ganz heiß, wie ist Gott? Gott ist eine Trinität, so ein Dreieck. Er ist nicht Vater, der Sohn ist nicht Vater und der Vater ist nicht der Sohn und was weiß ich. So diskutieren. Und dann kommt ein Theologe zu der Feststellung, Gott hat verschiedene Masken. Er kommt in der Maske des Vaters, in der Maske des Sohnes und in der Maske des Heiligen Geistes. Das ist alles Gottheit. Gott begegnet uns in seiner Vielfalt, in seiner Fülle. Das ist die biblische Fülle. Gott kommt zu uns. Und wir sind verantwortlich, was aus unserem Leben passiert und wie er sich in unserem Leben einnistet. Verstehst du? Wie er sich heimisch macht. Weißt du, wenn ein Gast da ist und er bleibt bei dir, quartiert sich bei dir ein, in Untermieter kommt, dann verändert er so vieles. Und das ist auch, wenn der Herr Jesus in dein Leben hineinkommt und zu dir kommt, verändert er unheimlich viel. Da verändert er dein Denken, deine Philosophie, da verändert er dein Gehabe, deine Gefühle werden verändert. Du kannst nicht mehr, wenn jemand bei dir in der Wohnung noch lebt, kannst nicht mehr so machen, wie du willst. Verstehst du, da ist noch eine zweite Person da. Du musst Rücksicht auf diese Person nehmen. Mit dem Aufstehen, mit was du im Kühlschrank alles hast und so weiter. Zur WG. Der Herr Jesus möchte eine WG bei uns einrichten. Mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Weißt du, er klopft an und dann heißt es, ich klopfe an, sagt er. Aber dann heißt es, und wir wollen kommen und mit ihm das Abendmahl halten. Das ist also Plural und Mehrzahl. Wir wollen kommen. Also wenn du dem Heiland die Tür aufmachst, da kommt er nie allein. Ich warne dich, wenn du Jesus aufnimmst, wird's ganz kritisch. Dann bringt der Herr Jesus eine ganze Bagage mit. Bitte hör mir gut zu. Dann kommt der Petrus, dann kommt der Johannes, dann kommt der Thomas, dann kommen die ganzen Jünger. Und der Herr, wenn du den Herrn in deinem Leben einladest, dann kannst du nicht sagen, ich will nur Jesus haben. Nein, du musst dein ganzes Bodenpersonal mit annehmen. Und das ist für manche kritisch. Aber den mag ich nicht und die mag ich auch nicht. Weißt du, da kommt die Maria und da kommt die Magdalena, da kommt die Martha, da kommt, was weiß ich, wie es die ganzen Schwestern geheißen hat, haben. Denn Jesus folgten auch viele Frauen nach. Also mindestens 70 Leute kommen, wenn du Jesus einladest. So kannst du ausrechnen. 70 Leute. Das ist nicht nur Vater und Mutter und Bruder und Schwester. Nein, das sind Geschwister, die du gar nicht kennst womöglich. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Das ist ein Geheimnis. Wenn du Jesus aufnimmst, musst du auch die Gemeinde aufnehmen, ob du willst oder nicht, ob es dir passt oder nicht. Also ich mag nur die, die sympathisch sind, hat mir einmal einer gesagt. Und ich liebe nur die mir sympathischen. Du kannst das nicht raussuchen. Du musst all die, die Jesus angenommen haben, musst du annehmen. Auch die komischen, auch die sonderlichen, die unsympathischen. So, nimm ihn an. Er klopft an und wir wollen zu ihm kommen und mit ihm das Abendmahl halten. Einfach am Tisch sitzen. Auch die Zweifler, auch die Ungläubigen, die du manchmal so sagst, ja, die sind gar nicht so weit, wie ich bin. Auch die musst du annehmen, die kleinen Babys. Ich weiß, ich bin das erste Kind und wir waren 8 Kinder insgesamt und ich musste meinen jüngsten Bruder annehmen, als der dann zur Welt kam. Verstehst du? Und der hat noch gar nicht gesprochen, der hat nur geplärrt. Und so sind wir Menschen. Wir müssen auch die annehmen, die ständig plärren. In aller Liebe. Jesus ist gekommen. Und dann kam er nicht mit leeren Händen, sondern er brachte, obwohl er arm war und sogar Windeln brauchte von Mutter Maria. Aber er hat uns so viel mitgebracht. Er hat uns Gaben mitgebracht. Er hat uns Talente mitgebracht. Er hat uns Frieden mitgebracht. Er hat uns Freude mitgebracht. Sie verkündige euch eine große Freude. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, das kommt der Herr der Herrlichkeit. Das ist Weihnachten. Macht dein Herz weit auf, er kommt. Oft, sehr oft. Manchmal in Momenten, wo du gar nicht brauchst und gar nicht denkst. Und Herr, wo warst du, als mein Bruder krank war, hat Martha gefragt, den Lazarus. Wo warst du, als ich dich benötigt hatte? Jesus kommt und er will in unserem Leben etwas zustande bringen. Er will uns reifen lassen, er will uns wachsen lassen, er will uns erneuern, er will uns zu einer neuen Schöpfung machen. Jesus will das Zentrum unseres Lebens werden und das liegt jetzt an uns. Werde ich erlauben, ihm Gast zu sein? Weißt du? Du kannst auf der Couch schlafen, Herr Jesus. Nein, der Herr Jesus möchte ein Gästezimmer haben. Hast du schon für den Heiland ein Gästezimmer eingerichtet? Ich habe eine Familie mal kennengelernt in Süddeutschland. Die haben Weihnachten gefeiert und die waren so und so viele Leute, glaube ich 7 Leute, die haben 8 Teller gedeckt. Die haben gesagt, da kommt bestimmt ein Gast. Das könnte der Herr Jesus sein. 8 Teller, ein Teller für den Gast, der kommt. Deckst du auch, erwartest du auch diesen Gast, Jesus Christus? Und wir werden manchmal erstaunt sein, wie der Herr Jesus kommt. Er verkleidet sich, vielleicht wie ein armer Bettler, vielleicht wie, was weiß ich, eine Person, die du gar nicht magst, so kommt und steht an deiner Tür und klopft an. Ja, mit ihnen will ich nichts zu tun haben. Wie oft haben wir schon Jesus abgewiesen? Lass uns ganz ehrlich sein. Wie oft kommt Jesus zu uns und wie oft ist er schon gekommen? Und immer wieder haben wir ihn abgewiesen. Dich kenne ich nicht. Ja. Lerne ihn kennen. Heute Morgen, ich möchte ein paar Gedanken über Jesus bringen, wie er zu uns kommt. Und bei denen Jesus angekommen ist, die leben ein anderes Leben, die decken immer ein Teller zusätzlich, ein Stuhl zusätzlich. Der Herr könnte kommen, wir könnten einen hohen Gast bekommen. Er verändert unser Leben, er macht uns zu außergewöhnlichen Menschen. Das ist, was der Herr Jesus macht.
Er macht uns zu Menschen, die angstfrei sind. Ja, da könnte jemand Fremdes kommen. Aber genau das ist es. Er war selbst ein Fremdling. Und man hat ihn aufgenommen, damals die Maria und Josef. Die haben auch ganz andere Sorgen gehabt. Und die hätten auch ganz andere Sorgen haben können und ein ganz anderes Leben leben können. Aber Jesus kam dazwischen. Und deshalb ist, wenn der Herr zu uns kommt, kommt er dazwischen und bringt alles durcheinander. Bei der Maria hat er alles durcheinander gebracht. Die ganzen Heiratspläne, die ganze Aussteuer konnte sie alles vergessen. Alles durcheinander gebracht. Und der Josef will auch mit der Maria nichts zu tun haben. Ich komme ja im Verruf. Der Herr Jesus bringt uns sogar im Verruf, wenn er zu uns kommt. Ja, guck mal, da siehst du, der geht dort rein. Und dann lachen sie dich aus, verspotten. Und die haben Kontakt und die haben Gemeinschaft mit diesem komischen Menschen da von der Straße. Der Herr kommt zu uns als Flüchtling. In aller Liebe. Christen wissen, der ist in mir. Und der Herr Jesus bringt nichts Böses, nichts Negatives. Er bringt uns das ewige Leben. Wir freuen uns und wir sind fröhlich. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Können wir Jesus herzlich willkommen heißen? Können wir Maranatha sagen? Der wiederkommende Herr kommt. Und pass auf, er kommt eines Tages als Richter. Nicht nur als Retter. Heute Weihnachten und solange die Gnadenzeit währt, kam er als Retter, als Heiland, als Erlöser. Aber der kommt eines Tages als Richter. Stell dir mal vor, wie oft kommt Jesus? Maranatha, komm Herr Jesus. So betet Paulus. Und er ist am Ende seines Lebens, er ist im Gefängnis. Es ist schwierig, im Gefängnis zu predigen. Und er heißt, der Apostel Paulus predigte angekettet an einem Gefangenen. Stell dir mal vor, ich predige heute angekettet mit einem Gefangenen. Und das hat sich Paulus nicht nehmen lassen. Er hat sich nicht stören lassen. Er hat Gott gedient, ob der Gefangene da ist oder nicht. Der musste auch aushalten, dieser Gefangene, dass Paulus ihn mitgenommen hat in der Gemeinde und die Leute hören ihm zu. Ist ja schon ein komisches Gefühl, wenn du Jesus dabei hast. Sein Leben als Gefangener war schwierig. Er hat auf den Herrn gewartet. Und ich sage dir eines, viele Leute warten nicht auf den Heiland, auf seine Wiederkunft, weil es ihnen zu gut geht, so blendend. Sie haben ja alles, was sie brauchen. Sie sind gut versorgt, finanziell, materiell, gesellschaftlich, beziehungsmäßig. Sie haben alles. Maranatha. Aber weißt du, je dreckiger dir geht's, umso mehr sehnst du dich, komme bald, Herr Jesus. Oh, wenn der Heiland kommen würde. Manchmal, wenn du so viele Probleme hast, dann betest du, lieber Gott, oh, lass ein U-Boot kommen, das mich abholt. Oder lass die Erde sich aufsucht und mich verschlingt. Weißt, aber das ist nicht diese Hoffnung, die wir haben, dass uns die Erde verschlingt oder dass uns ein U-Boot abholt. Nein, wir haben die Hoffnung, der Herr holt uns ab. Der Herr holt uns ab. Paulus betet weiter. Komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus, erneue die Welt, verändere die Menschen, verändere mich. Oh Gott, dass ich in dein Reich passe. Weiter sagt Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Nun, er ist gekommen und jetzt geht's weiter. Wie geht's dir die Sache Jesu weiter? Er kommt als Richter, habe ich gesagt. Ja, als Richter, ganz gewiss. Aber wir sind jetzt schon mit dem Richter konfrontiert. Er ist jetzt unser Richter. Er richtet uns aus, dass wir so richtig ihm spuren, dem allmächtigen Gott. Weißt, Gericht ist nicht immer, dass du gleich verdammt und verurteilt wirst, sondern du lernst etwas. Du verstehst etwas aus deinen Fehlern. Er bleibt bei uns bis ans Ende der Welt. Und bis ans Ende der Welt, da wird es sehr schrecklich sein. Der Teufel wird sogar losgelassen werden. Und jetzt musst du gucken, dass ich da durchkomme. Er kommt zum Gericht. Und die Bibel sagt, wer sich selbst richtet, der wird nicht gerichtet werden. Ganz arg wichtig. So, die Erscheinungen Jesu in Bethlehem, das war die heilsame Gnade. Und alle Erscheinungen Jesu durchweg, bis zu seiner glorreichen Wiederkunft, sind heilsame Ereignisse. Weißt du, wenn der Herr erscheint, und wenn der Herr erscheint und sagt, Johannes, was machst du da? Verstehst du, wenn er mir die Leviten verliest? Ich weiß ja nicht, ob du schon sowas erlebt hast, dass der Heiland einem die Leviten verliest. Junge, was machst du da? Oder Mädel, was machst du da? Sein erstes Kommen war lange prophezeit. Die Leute waren vorgewarnt, aber sie haben doch nicht geglaubt. Und jetzt mittlerweile, weißt du, Weihnachten wird schon seit 2000 Jahren gefeiert. Christus ist gekommen. Die Erlösung ist vollbracht. Auf Golgatha, nimmst du diese Erlösung jetzt wirklich an? Lebst du als Erlöster? Kinder Gottes sind fröhliche Menschen. Voltaire hat einmal gesagt, ich würde an den Herrgott glauben, wenn die Christen etwas christlicher aussehen würden. Die sehen nicht christlich aus. Weißt du, viele sind so mürrisch, sind so niedergeschlagen, sind entmutigt. Wir sind alle niedergeschlagen. Wir sind alle Verlorene. Aber wir haben die Gnade gefunden. Uns ist der Herr begegnet. Jesus erscheint immer wieder, damit sein irdisches Werk vollendet wird. Und wir werden Tag für Tag erneuert, vollendet und weitergeführt. Zwar ist Jesus jetzt im Himmel, aber er ist auch hier unter uns. Und das ist so komisch. Ich kann Gott nicht verstehen, ich kann Jesus nicht verstehen. Verstehst, heute Morgen, etwa 280 evangelische Kirchen gibt es in Berlin. Und wenn jeder Pastor jeden Morgen nur das Vaterunser betet und nur ein Gebet spricht oder irgendwie sagen, Herr, und der liebe Gott hört sie alle. Das ist erstaunlich. Und da gibt es noch viele freie Gemeinden und so weiter. Und die beten auch zu Gott. Und Gott ist so ein Gott, der ist mit allen vernetzt. Halleluja. Der ist mit allen vernetzt. Wenn wir zum Vater reden, wir sind mit dem Himmel verbunden. Und im Alten Testament erschien Jesus auch. Dann gab es den Herrn Jesus schon im Alten Testament. Du sagst, wie bitte? Doch. Im Alten Testament erschien er als Engel des Herrn. Der Engel des Herrn. Und woher weiß ich, dass es der Herr Jesus war? Der normale Engel, wenn der erschien, der hat keine Anbetung angenommen. Aber wenn der Engel des Herrn erschien, der hat immer Anbetung angenommen. Der Teufel würde Anbetung annehmen. Und der geilt nach der Anbetung. Und er sagt der Herr Jesus, zum Herrn Jesus, bete mich an. Aber wenn Jesus als Engel des Herrn im Alten Testament irgendwo erschien, dann haben die Menschen ihn angebetet, ein Opfer gebracht sogar. Und, was weiß ich, das war Jesus im Alten Testament verkleidet als Engel des Herrn. Und auch als Jesus im Himmel war, und jetzt hör mir gut zu, er ist in den Himmel gefahren und er sagt, ich stehe zum Thron Gottes, ich stehe zu Rechten der Majestät. Er ist jetzt dort und er erscheint auch immer wieder mal als Engel des Herrn. Paulus war in Seenot auf der Überfahrt nach Rom und dann sagte er, der Engel des Herrn war bei mir. Heute Nacht, der Engel des Herrn. Und so ist, wie Jesus uns erscheint. Manche Menschen denken, mir ist Jesus begegnet. Wenn du Jesus heute Morgen sehen würdest, du würdest in Ohnmacht fallen. Würdest nicht verkraften. Ich denke nur an Johannes. Er sah den Alten, den Herrn Jesus, mit dem langen Bart, weiße Haare und er fiel wie tot zu Boden. Deshalb erscheint der Herr uns manchmal, und das ist das Schöne dabei, sehr vorsichtig, dass wir nicht gleich in Ohnmacht fallen, als Engel des Herrn. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so eine Begegnung hattest mit dem Engel des Herrn, aber immer wieder Gläubige erleben den Engel des Herrn. Der Petrus, er war im Gefängnis, und du siehst, wie Gott arbeitet. Und da kam der Engel des Herrn, heißt es, nicht nur ein Engel oder einer der vielen Engel. Nein, es kam ein Engel, es kam der Engel des Herrn. Und der sagte, Petrus, zieh deine Schuhe an. Petrus, mach das und komm und folge mir nach. Er sprach die Worte, die Jesus auch während der Erdenzeit gesprochen hat. Komm, folge mir nach. Und er wurde durch die erste Gefängnistür geführt, durch die zweite Gefängnistür geführt, durch die dritte, durch die vierte. Und er war draußen. Und so ist der Herr Jesus Christus. Er erscheint uns als Engel des Herrn. Und Petrus erlebt das im Gefängnis, in der Schwierigkeit. Du erlebst, dass du plötzlich himmlischen Besuch hast. Es ist der Engel des Herrn. Wie oft kommt Jesus zu uns? Und den Teufel oder irgendwelche Engel musst du nicht anbeten. Aber wenn es der Engel des Herrn ist und das spürst du, das ist nicht ein gewöhnlicher Engel. Kein Weihnachtsengel. Heutzutage wird so viel Geschäft gemacht mit den Engeln. Wenn du ins Internet gehst und so weiter, da werden die Engel verkauft in Porzellan oder in Wachs oder was weiß ich. Schöne Engel, große Engel, kleine Engel. Das ist alles Bluff. Der Engel des Herrn ist etwas Großartiges. Der Engel des Herrn ist, du erlebst die Herrlichkeit Gottes. Ein normaler Engel nimmt keine Anbetung an. Aber Johannes auf der Insel Patmos, Offenbarung 1, Vers 1, der erlebt die Offenbarung Jesu Christi, heißt es und so. Wenn, als der Engel ihm dort begegnet, erlebte die Offenbarung Jesu Christi. In Offenbarung Kapitel 22, Vers 20 betet Johannes, komm Herr Jesus noch einmal, komm bald. Und der Geist und die Braut sagen, komme. Und wer da hört, der soll sagen, komme. Wie oft kommt Jesus? Das Kommen Jesu besteht aus verschiedenen Phasen. Ich will hier ein paar Dinge schon dir sagen. Ich habe schon einiges gesagt. Immer wieder, fortwährend, alle Tage, Tag und Nacht erscheint uns der Herr Jesus. Es ist immer dann, wenn ich mich sehne und sage, oh Herr, komme bald, in dem Moment, Herr, komm, Maranatha, passiert etwas, dass plötzlich Jesus vor dir steht, dass du plötzlich Jesus erlebst, Herr, hilf, Wenn du das einfach nur so zurufst, Herr, hilf, dann hilft dir nicht nur ein Engel, sondern da hilft dir der Herr selbst als Engel des Herrn. Und dann erscheint er dir vielleicht als Tröster in Form von Heiligen Geist. In Johannes Kapitel 14, Vers 17 bis 20, das kannst du nachlesen, dann sagt der Herr Jesus, ich will euch nicht weise lassen. Ich lasse euch nicht allein, Brüder und Schwestern. Ich lasse euch nicht allein. Ich komme zu euch. Und zwar in Form hinter der Maske Heiliger Geist. Ich komme zu euch. Es ist noch eine ganz kleine Zeit, dann seht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Du siehst also, wir können nur leben, wenn der Heilige Geist in uns lebt, wenn wir Kinder Gottes geworden sind. Und an jedem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Verrückt, durcheinander. Ihr in mir, ich in euch und ihr zusammen. Wir sind zusammen im Vater. Der Herr Jesus hat nur eine Absicht gehabt, als er hier gekommen ist. Er wollte uns wieder zum Vater zurückbringen. Und wenn die ganze Geschichte abgeschlossen ist, wenn Jesus mal gekommen ist, buchstäblich gekommen ist auf diese Erde, seine Füße auf dem Ölberg gesetzt hat, dann wird er alles dem Vater wieder übergeben. Dann wird nichts mehr sein Sohn und Heiliger Geist, da wird alles dem Vater gehören. Deine ganze Geschichte wird Vaters Geschichte sein. Der Vater liebt mich, der Vater ist für mich, der Vater versteht mich. Das Kommen Jesu zu seiner Gemeinde durch den Heiligen Geist ist nicht das einzige Kommen. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 3, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und dann heißt es, und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen. Weißt du, der Herr Jesus arbeitet weiter im Himmel als Zimmermann und baut Hütten für dich, für mich, für uns alle. Und nicht nur Hütten, je nachdem, was du bist, Deutscher oder Italiener oder Amerikaner. Je nachdem, der eine kriegt einen Palast, der eine kriegt Apartment. Die Amerikaner denken immer an Apartments. Und die Deutschen sind natürlich sehr bescheiden und sehr demütig. Ich bin zufrieden mit nur einer Hütte. Verstehst du? Er baut uns eine Wohnung. Halleluja. Damit wir im Himmel nicht da irgendwo rumlaufen und suchen, wo bin ich zu Hause? Nein, er baut dir ein Zuhause. Das ist der Herr Jesus. Und ich will hingehen, euch die Stätte zu bereiten und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr dort seid, wo ich bin. Das ist diese buchstäbliche Wiederkunft Jesu. Wann passiert das? Wann passiert das? Und ich darf dir ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht an eine Entrückung, wie die ganz manche Evangelikale glauben, dass wir erst am tausendjährigen Reich oder nach dem tausendjährigen Reich, nach tausend Jahren irgendwo mal auferstehen und bei Christus sind. Nein, ich glaube in dem Moment, so wie Billy Graham einmal gesagt hat, wenn ich hier meine Augen zumache, bin ich drüben. Wenn ich hier meine Augen zumache, bin ich bei Gott. Habe ich schon meine Entrückung erlebt? Habe ich meine Auferstehung erlebt? Habe ich alles miterlebt? Ich bin neu eingekleidet im Hochzeitskleid. Und wir sehen, Johannes sah schon eine Schar in weißen Kleidern angetan, Kronen auf ihren Häuptern. Denn bei Gott gibt es keine Zeit und keinen Raum. Wenn wir das einmal verstanden haben, dann hört auf die ganze Berechnung, wann, wo, was stattfindet. Und dann genau können wir erklären, nach 1000 Jahren kommt Jesus und holt dann den Rest, was noch übrig geblieben ist aus der 1000-jährigen Zeit, aus dem Millennium. Bitte beachte, Jesus spricht nicht vom Ankunft des Heiligen Geistes. Er sagt, ich gehe euch eine Wohnung zu bereiten. Eine Wohnung zu bereiten. Durch den Heiligen Geist erfahren wir die Gegenwart Jesu, wo auch immer ist, der Engel des Herrn, Heiliger Geist. Doch Jesus sagt hier, ich werde wiederkommen, um euch zu holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Damit ihr genauso gut habt, wie ich es habe, zum Thron des Vaters. Und jeder Einzelne von uns ist für den Thron bestimmt. Jeder Einzelne. Du und ich. Wir sind nicht bestimmt als Straßenfeger da in Neuen Jerusalem, sondern wir sind bestimmt, als mit Christus zu herrschen und zu regieren. Das ist unsere große Berufung. Philipper Kapitel 3, Vers 21. Wir sind Bürger im Himmel. Nicht wir werden Bürger im Himmel, wir sind bereits durch die Wiedergeburt, durch unsere Gotteskindschaft, sind wir bereits Bürger im Himmel. Und unser Name ist im Himmel eingetragen. Schon bei der Stunde deiner Empfängnis ist dein Name im Buch des Lebens eingetragen. Und wir sollen nur aufpassen, und dass unser Name im Buch des Lebens stehen bleiben, damit sie nicht gestrichen werden. Und Gott hat unser Leben so angelegt, dass wir hineinwachsen in die Gnade Gottes. Du wirst geboren, du lernst einen Beruf, du lernst einen Partner kennen oder auch nicht und du lernst so viele andere Dinge und so weiter. Und dann kommt die Stunde der Entscheidung. Aber Wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt. Nicht nur jetzt, wer die Hand hochhebt und sich zu Christus bekennt. Nein, wir sind vor Grundlegung der Welt erwählt. Und der Herr Jesus weiß, wer zum Leben gehört. Steht mein Name dort? Und deshalb sagt Jesus, freut euch, dass eure Namen bereits im Himmel stehen und immer noch stehen und nicht gestrichen worden sind. Und die Bibel sagt klipp und klar, wessen Name nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, der wurde dann ins Gottesferne verwiesen. Wir sind Bürger im Himmel. Und von daher erwarten wir auch den Heiland Jesus Christus vom Himmel. Wir erwarten. Wir gucken nicht, was kommt von unten. Weißt du, so viele Esoteriker, die erwarten, ob sie Gänsehaut kriegen oder was Haare zu Berge stehen oder was auch immer ist, was von unten kommt. Nein, ich erwarte nicht, was von unten kommt. Ich erwarte, was von oben kommt. Wir sollen unser Haupt erheben, denn unsere Erlösung naht sich. Jeden Tag, wenn du älter wirst, jeden Tag kommst du der Erlösung näher. Wir gehen nicht von der Erlösung weg. Wie manchmal so der Teufel uns zeigen möchte, du bist älter, du kannst nicht mehr, du zitterst und wackelst, läufst am Rollator, kippst bald um. Nein, wir erwarten unsere Erlösung. Es wird immer besser und das Schönste kommt noch, das Beste kommt noch für die Kinder Gottes. Weiter schreibt der Apostel Paulus, denn er wird kommen und unseren geringen Leib, egal wie schwer du bist, wie groß du bist, unseren geringen Leib wird er verwandeln, dass er gleich werde dem verherrlichten Leib Jesu Christi nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Jetzt ist Jesus kein irdisches Wesen mehr. Er ist am Ziel angekommen, am Thron des Vaters. Und er wird die Erde verwandeln, er wird alles verwandeln, sogar unser irdischen Leib. Stell dir mal vor, mein Leib ist so gebrechlich. Ich bin gesund, ich habe keine Angst. Aber weißt du, das ist gebrechlich. Wir sind nicht die Stärksten. Wir haben Immunschwächen und wir haben diese Schwächen und wir haben jene Schwächen. Und er wird diesen geringen Leib verwandeln in einen herrlichen Leib. Und das passiert von einem Augenblick auf den anderen, ohne große Prozesse. Und das sind alles Werke Gottes. Er wird es tun. Weißt du, dieses zu verstehen, da musst du dich im Geist versetzen. Deshalb war der Johannes am Tag des Herrn, er war im Geist. Wenn du die Wiederkunft Jesu, die Gegenwart Jesu erleben möchtest, musst du im Geist sein. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, noch nie gewesen. Und Jesus sagt ganz klipp und klar, wird mein Reich von dieser Welt, würden meine Jünger kämpfen. Die würden sich alles reinsetzen und alles reinlegen. Aber nein, das ist nicht von dieser Welt. Und deshalb, ich suche auch nicht meine Befriedigung, meine Freude in dieser Welt. Die mag schön sein und ist auch schön. Das Leben in dieser Welt ist schön, aber wie wird das Leben drüben sein? Wenn schon hier alles schon goldig und herrlich und wunderbar ist und zufriedenstellend. Weißt du, nicht alle leiden, nicht alle sind unglücklich. Verstehst du? Manche haben ein schönes Leben. Wie wird aber es sein, wenn wir bei Gott sind? Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört und kein Herz je geglaubt hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Er wird unseren Leib verwandeln. Er kann sich alles untertan machen. So ist sein Reich, ist mitten unter uns und er ist in uns inwendig. Jesus hat uns das Reich Gottes eingepfropft. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, wie es Pfropfen passiert. Man nimmt ein Auge und man pfropft dann im Zweig und dann verbindet man und plötzlich wächst eine ganz andere Art von Frucht. Wir sind eingepfropft in Jesus Christus, Lob und Dank. Er kommt, um uns in sein Reich zu versetzen, zu befördern. Und da sieht er, guck mal, du warst so treu, du hast hier unten gearbeitet, du hast dich nicht aufgegeben, du hast dich nicht resigniert, du bist nicht verzweifelt. Er kommt und dann befördert dich. Ei, du treuer Knecht. Er wird dir das Richtige geben. Was wir hier alles machen auf dieser Erde, Geschwister, lass uns ganz ehrlich sein, ist alles verkehrt. Ist alles fleischlich, ist alles menschlich. Ist alles vergänglich. Da bauen wir etwas auf und es vergeht. Wie oft habe ich in meinem Leben Gemeinden aufgebaut und die habe ich abgegeben und bin wieder weitergezogen. Das macht mir gar nichts mehr aus. Weißt du, das Loslassen, wir müssen hier so viel loslassen und abschütteln und einfach weitergehen. In Johannes 14 sagt der Herr Jesus noch weiter. Es hat aber auch von diesen geweissagt, in Judas sehe ich gerade, in Judas 14, da heißt es, und es hat auch der Henoch geweissagt, der siebte nach Adam, und hat gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend heiligen Engeln oder Nachfolgern, Gericht zu halten über alle Welt. Der Herr kommt mit seinen Heiligen, mit seinen Erlösten, um die zu strafen, die gottlos waren und ein gottloses Leben geführt haben. Und der Henoch schon, guck mal, der Herr wird kommen, obwohl der noch gar nichts von Jesus wusste. Es gab doch noch keine Sinnflut oder gar nichts. Aber er hat geweissagt, der Herr wird kommen. Du siehst, die Sache ist schon perfekt gemacht, von der Ewigkeit her. Und deshalb sieht Johannes diese große Schar, die niemand zählen kann. Der Johannes hat noch die ganzen Milliarden von Menschen nicht gesehen, die sich noch bekehren werden. In China bekehrt sich in einem Jahr fast 80 Millionen Menschen zu Jesus Christus. Muss vorstellen, so viele Leute hat Deutschland nicht einmal. So viel bekehren sich zu Jesus. Deshalb diese Millionen, Milliarden hat Johannes gar nicht gekannt. Und doch, bei Gott ist alles schon vollendet. Alles perfekt. Wir gehen nur rüber. Wir wechseln nur die Räume. Von diesseits ins jenseits. Und die Erlösten kommen, um hier Gericht zu halten. Nicht nur der Heiland kommt zum Gericht. Nein, alle Heiligen kommen mit. Kannst du dir das vorstellen? Du bist dabei. Du stehst dahinter Jesus. Halleluja. Weißt du, das ist großartig. Nicht der Herr Jesus, sondern alle, die gelebt haben. Denn die Welt wird gerichtet, wie sie die Heiligen behandelt haben, wie sie ausgestoßen haben, wie sie angespuckt haben, wie sie die verachtet haben. Die werden nach diesen Werken gerichtet. Und du hast den Matthäus verlacht. Und du hast den Matthäus geschädigt. Und du hast den Matthäus, was weiß ich, angetan. Weißt du, so wird das Gericht einfach ablaufen. Und der Herr Jesus wird stehen und sagen, stimmt das alles? Und dann wird die Gerechtigkeit Gottes da sein. Und Gott sagt, ja, das wird so sein. Und ist es so gewesen. Jesus kommt mit den Verherrlichten, mit den vollendeten Heiligen. Und deshalb ist mir ein großes Anliegen, setz alles dran, dass du zu den Überwindern gehörst. Zu der Schar der Seligen und Verherrlichten. Such nicht das irdische Glück. Dein Glück ist jenseits den Sternen, jenseits des Horizonts, bei Gott. In Offenbarung 19, Vers 11 und folgende Verse. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele, viele Kronen. Und er trug einen Namen, auf den geschrieben stand, den niemand kannte, außer er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut im Blut eingetaucht war. Und sein Name hieß das Wort Gottes. Hast du das verstanden, was gehört? Wort Gottes. Wie kommt Jesus zu uns? Zu mir kommt Jesus jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage. Verstehst du das Geheimnis? Jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage, spricht der Herr zu mir, das Wort Gottes, das Evangelium. Und deshalb, wie erlebt man die Gegenwart Gottes? Manche Leute sagen, ich muss in die Kirche, in die Kapelle gehen, ich muss Pastor anrufen, was weiß ich, was ich alles machen muss. Nein, schlag die Bibel auf. Sein Name ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist schon da. Deshalb das Geheimnis, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann heißt es weiter, Jesus kommt zu uns durch sein Wort hier. Und dann heißt es hier, und ihm folgten große Heeren im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit reiner, köstlicher, weißer Leinwand. Du siehst, die das an das Evangelium glauben. Nicht nur Jesus sitzt auf dem weißen Schimmel, sondern du wirst auch einen weißen Schimmel bekommen. Halleluja. Und wir werden auch kommen, weil wir uns an das Wort Gottes festgehalten haben. Und hier lese ich weiter. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert. Wenn du die Bibel aufmerksam liest, da heißt es, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Ein scharfes Schwert ging aus seinem Mund. Das ist, wie Gott zu uns kommt. Wie oft kommt Jesus zu uns? Jedes Mal, wenn du die Bibel aufschlägst. Aber bei vielen Christen, was ich erlebe, ist die Bibel verstaubt irgendwo im Regal. Verstaubt. Irgendwo bin ich mal zu Hausbesuch gewesen, früher, vor 40 Jahren. Und da mache ich einen Hausbesuch. Ich war damals noch Pastor in Stuttgart, junger Pastor. Ich war ein bisschen faul, habe nie Bibel mitgenommen. Denn wenn ich bei Christen Hausbesuch gemacht habe, habe ich gedacht, die Christen haben eine Bibel zu Hause. Und dann mache ich den Besuch, sitze ich da und die Kinder spielen zu oder sitzen auch da und hören zu. Und dann sage ich, könnte ich eure Bibel haben? Dann läuft das Mädchen, sagt der Vater, hol das Buch, das wir immer lesen. Und dann läuft das Kind hin und holt Quellekatalog. Verstehst du, das ist das Buch, das sie immer lesen. Weißt, das war so lächerlich, aber das ist eine reine Wahrheit, was ich erlebt habe. Das ist, was die Christen vielfach lesen. Irgendwelche Schmöker oder was wir bestellen können, was wir bräuchern würden. Nein, das Buch, das wir immer lesen. So, und da heißt es uns im folgenden Heere, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und dass er damit die Völker schlage oder richte und so weiter. Und da heißt es weiter, er wird mit einem eisernen Stabe regieren und die Kelter treten, die wird voll Wein sein vom grimmigen Zorn Gottes. Ihr habt die Bibel gehabt und ihr habt nicht danach gelebt. Ihr habt es nicht getan, was in der Bibel steht. Du musst nicht tun das, was ich dir sage, aber tu das, was in der Bibel drin steht. Das ist Wort Gottes, geläutert, geprüft. Meine Worte musst du noch prüfen, 3-4 Mal. Ist es wirklich wahr? In Berea heißt es, und es, sie prüfen, ob es sich so verhält. So, und da heißt es weiter, er ist der allmächtige Gott und trägt seinen Namen auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte steht, König aller Könige, Herr aller Herren. Ist der Herr Jesus dein Herr? Ist der Herr Jesus dein Herr? Er kommt zu dir, zuerst mal als Diener, als Erlöser, als ja, barmherziger Samariter, so kommt er zu dir und will dir aus der Patsche helfen. Aber dann möchte er dein Herr sein. Und niemand kann Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Weißt du, was das heißt? Erst wenn du dich dem Herrn untergeordnet hast, der Heilige Geist erforscht deine Situation und erforscht das Verhältnis zu Gott. Und der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Hast du dieses Zeugnis, Jesus mein Herr? Gott kommt zum Gericht, durch Jesus Christus, Gericht zu halten, und er holt sich all das, was man ihm vorenthalten hat. Weißt du, stell dir mal vor, da kommt dieser Gast, Herr Jesus, sei du unser Gast, da kommt dieser Gast und sagt plötzlich, oder du sagst den Leuten, das ist das Gewöhnliche, was die Leute den Gästen gerne sagen, fühlen sie sich hier wie zu Hause. Stell dir mal vor, der Gast fängt sich an, wie zu Hause zu fühlen. Das Bild muss weg, der Baum muss weg, der Strauch muss weg, das muss weg, die Blumen müssen weg. Verstehst du? Ja, du sagst, da sind sie verrückt. Aber genauso kommt der Heiland zu uns. Der sagt nicht auf einmal alles, was weg muss, sondern er sagt so nach und nach. Mein Kind, das gefällt mir nicht, die Decke ist mir zu hart. Oder dies und jenes. Ich habe einen Indianerhäuptling mal bei mir zu Gast gehabt, der hat bei mir gewohnt, der hat auf dem Boden geschlafen. Und dann habe ich gefragt, wie war das Bett? Hat er gesagt, nein, ich war nicht im Bett, ich lag auf dem Boden. Wie Indianer schlafen auf dem Boden. Denn wenn du im Bett liegst, kannst du aus dem Bett rausfallen. Das war seine Philosophie. Was auch immer. Aber ein lieber Kerl, der war bei uns ein großer Segen, dieser Indianer. Ein Indianerhäuptling sogar war er, mit seinen großen Federn. Wir haben hier dann missioniert, ganz besonders im Osten. Er kommt, der Herr Jesus kommt. Aber er wird in unserem Leben, will jetzt schon in unserem Leben etwas aufräumen. Wir haben so viele Geschichten in der Bibel über Jesus kommen. Das Evangelium, wenn du das Evangelium liest, alle Geschichten, alle biblischen Geschichten im Evangelium drehen sich um Jesus. Ich denke nur die Geschichte in Lukas Kapitel 19, Vers 12. Der Edelmann, der übers Land zog, seinen Güter vertraut und so weiter. Er kommt, dieser Edelmann, und kommt zurück, will dann sein Königreich, nachdem er sein Königreich bekommen hat, kommt und will sehen, läuft alles richtig und will sich eine Sache holen. Das ist alles Geschichten Jesu in Lukas Kapitel 19, Vers 12. Er kam von einem fremden Land. Ist das, gehört mir das alles jetzt? Habt ihr wirklich Erfolg gehabt? Der Herr will sehen, ob wir Frucht gebracht haben. Dem einen gab er 2 Talente, dem anderen gab er 3 Talente, dem anderen gab er 5 Talente. Was hast du aus deinen Talenten gemacht? Wir werden eines Tages Rechenschaft ablegen bei Jesus und wir sollen jetzt schon anfangen zu rechnen. Was ist mit meinen Talenten? Ja, Herr, aber die haben mir nicht erlaubt zu predigen, zu singen, zu musizieren, die haben mir nicht erlaubt das und das zu machen. Weißt du, Gott hat dir Talente gegeben in dein persönliches Leben. Was hast du daraus gemacht? Oder ich denke an einen anderen Fall, die Geschichte mit den klugen und törichten Jungfrauen, die bereit waren. Und Jesus ist dieser Bräutigam, er spricht von sich selbst. Die einen haben Öl in ihre Lampe gehabt und die anderen nicht. Und alle waren Jungfrauen und alle sind dem Bräutigam entgegengegangen. Und alle haben auf den Bräutigam gewartet. Das waren alles wiedergeborene Christen, in aller Liebe. Jesus kommt die zu retten, die einfach ihr Leben bereit gemacht haben. Und wir sind hier mittendrin. Deshalb kommt Jesus tagtäglich. Wie weit bist du schon? Er guckt nach. Bist du schon gewachsen? Hast dich weiterentwickelt? Hast du was gelernt? Und weißt du, woraus wir am allermeisten lernen? Aus unseren Fehlern. Wir lernen am allermeisten aus unseren Fehlern. Hast du was gelernt? Oder die andere Geschichte in Matthäus Kapitel 24, Vers 43. Der Hausvater. Wenn der Hausvater wüsste, wann der Dieb kommen würde, der würde mit der Axt an der Tür stehen und warten. Aber der weiß es nicht. Der Dieb meldet sich nicht an. Und Jesus sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Du siehst immer wieder diese Geschichte, so überraschend. Und der Heiland kommt immer überraschend. Wie oft kommt der Herr Jesus? Und deshalb sagt er, darum seid bereit, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde des Menschensohn kommen wird. Jesus ist durch seinen Heiligen Geist in der Gemeinde erschienen und der Heilige Geist baut die Gemeinde. Aber Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Natürlich, der Heilige Geist macht es, aber ich. Und es sorgt dafür, dass die Gemeinde sich entwickelt. Und nicht ich baue die Gemeinde. Ich habe gar kein Interesse, die Gemeinde zu bauen. Das ist Menschenwerk, wenn ich die Gemeinde bauen würde. Die Gemeinde ist ein Werk des Heiligen Geistes. Gott tut hinzu, die da gläubig werden. Und Gott nimmt die weg, die nicht dazu gehören und nicht dazu gehören sollen. Die Gemeinde ist eine Sache Jesu, nicht unsere Sache. Verstehst du? Ich baue die Gemeinde. Wir sind nur Mitarbeiter Gottes. Wir sind nur seine Diener, seine Knechte, seine Mägde. Paulus sagt sogar noch, geht noch ein Stückchen weiter, sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. So, in Johannes 14, Vers 15, er sagt, ich werde wiederkommen und ich werde euch nicht allein lassen. Vers 16, Johannes 14, da sagt er, ich werde meinen persönlichen Vertreter schicken, den Heiligen Geist, diesen Beistand, diesen Tröster, und der wird euch alles erzählen von mir, der wird mich verklären und ihr werdet versetzt sein in meine Situation, ihr werdet alles fühlen. Der Heilige Geist ist es, der einen persönlichen Dienst an unserem Leben hat, im Auftrag Jesu. Verstehst du, wenn Gott an uns arbeitet, wenn ich dir was erzähle und etwas sage, dann sage ich immer, der Herr hat mir das gezeigt, der Herr hat mir gegeben. Also ich kann nichts von mir austun und der Heilige Geist macht nichts von sich selbst, es sei denn, er bekommt den Befehl von Jesus. Wie oft kommt Jesus zu uns? Mein lieber Mann, mehr wie 360 Mal im Jahr. In Matthäus 28, Vers 20 heißt es, ich bin bis ans Ende der Welt bei euch. Und in Hebräer Kapitel 13, Vers 5, da heißt es, ich bin immer derselbe, gestern, heute, morgen. Ich verändere mich nicht. Und doch, wir erleben plötzlich, wie das ist kein Raum für den Heiland. Das ist das Schrecklichste, was überhaupt Weihnachten passieren konnte. Kein Raum in der Herberge. Die haben für alles Raum. Für Kaffee und Kuchen, für Brezel und Würstel und für was weiß ich noch alles. Sie haben für alle Raum gehabt, nur nicht für den Jesus. Ist das nicht schrecklich? Und die Frage ist, wie viel Raum haben wir für Jesus, auch in unserem christlichen Leben? In Malachi Kapitel 3, Vers 1 und folgende Verse. Siehe, ich will meinen Engel senden, und das ist Jesus, meinen Engel senden, der vor mir hergeht. Nein, das war hier der Johannes der Täufer, aber ich will meinen Engel senden, der wird mir den Weg vorbereiten und er wird euch zu dem hinbringen, den ihr sucht, den ihr begehrt zu sehen. Siehe, es kommt der Herr Zebaoth. Ich werde meinen Engel senden, irgendeinen Boten, einen Prediger, einen Evangelisten, der bereitet den Weg. Was ich hier mache, ist auch nichts anderes. Ich bereite nur den Weg, damit Jesus zu dir kommt. Damit ich mein Leben zeigen kann, durch mein Leben zeigen kann, du, ich bin auch nur ein Wegweiser, ich zeige den Weg, gehe diese Richtung, dann kommst du hin und wenn du dort bist, dann wirst du einen anderen Wegweiser finden. Und so gehen wir von Wegweiser zu Wegweiser und der Wegweiser kann nur eines tun, einfach den Weg zeigen. So geht's. Hier am Springerhaus, da steht es, wie weit bis nach Moskau ist, wie weit bis nach New York ist, wie weit bis nach Lodz ist. Da steht genau die Meile und genau so ein Wegweiser. Wenn du in diese Richtung gehst, kommst du hin. Hier sieht der Prophet mehrere Erscheinungen auf einmal. Wenn ich dann weiterlese, hier Malachi 3, wer wird an dem Tag seines Kommens bestehen können? Wer wird es ertragen können? Und der Tag des Herrn wird kommen wie ein Feuer, wie ein, ja, der Herr wird sein wie der Schmelzer. und wie die Lauge des Wäschers. Der Herr wird kommen und er wird einfach alles reinigen. Und genau da ist der Herr, wo er tagtäglich zu uns kommt, als der Wegbereiter. Jede Predigt ist dazu bestimmt von Gott, vom Heiligen Geist, dass wir gewaschen, geschmelzt werden, dass wir zubereitet werden. Der Herr wird kommen und der Herr kommt tagtäglich. Da hörst du eine Predigt irgendwo und der Herr reinigt dich und richtet dich wieder her. Du bist wieder lau und träge geworden. Und weißt du, wir Menschen brauchen ständig permanent eine Motivation. Ich habe mal einen Fernkursus gemacht. Ich habe es abgebrochen, weil ich keine Motivation hatte. Weißt du, am Anfang war ich begeistert, das mache ich. Aber dann habe ich keine Motivation gehabt. Und dann bin ich in die Volkshochschule gegangen und so weiter. Dort habe ich dann diese Kurse belegt. Da war immer der Lehrer. Obwohl in den Lektionen, was ich von der Fernschule, Fernkurs bekommen habe, da waren die gleichen Lektionen. Aber da habe ich jemanden gehabt, der mich ständig motiviert. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Wir schreiben jetzt eine Prüfung. Verstehst? Und so ist es. Du brauchst ständig, wir Menschen sind labile Typen. Wir brauchen ständig Motivation. Wie auch immer, was es auch immer sein. Wie heißt es dann weiter? Wer wird an diesem Tag des Kommens des Herrn bestehen und so weiter, wenn er erscheint? Und er wird sitzen und schmelzen und den Silber reinigen. Silber ist ein Typ auf die Erlösung. Und er wird die Söhne Levis reinigen. Die Priestersöhne, die waren eigentlich Verbrecher. Die haben so viele Menschen umgebracht. Deshalb haben sie auch kein Erbteil mehr bekommen im Volk Gottes. Aber er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber und schmelzen. Und dann werden sie dem Herrn ein Opfer bringen in Gerechtigkeit. Und das ist, was Gott, wo Gott jetzt an uns arbeitet, an den Söhnen Levis. Wir sind alles Priesterkinder, Königskinder. Wir sind noch nicht so weit, aber der Herr arbeitet an uns. Die Prinzen werden jetzt erzogen, die Priester werden jetzt erzogen. Und dann werden sie dem Herrn ein wohlgefälliges Opfer bringen, was dem Herrn wohlgefällt. Dann wird auch das Opfer Judas und Jerusalems gefallen, wie vor vielen, vielen Jahren, wie Gott sich das gedacht und vorgenommen hat. Der erste Teil ist erfüllt worden, als Jesus im Fleisch kam, als er zu den Juden kam. Und der Bote hat den Weg vorbereitet, Johannes der Täufer, durch die Taufe. Er reinigt, und dann kam Jesus und hat den Tempel zweimal gereinigt. Johannes 2, Vers 13, kannst du nachlesen. Die ganzen Geldwechsler rausgeschmissen, haut ab, verschwindet mit euren ganzen Money, 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 Money. Verstehst du? Der hat die Tische umgestoßen. Und du siehst, wie viel Geldwechslerei in den christlichen Kreisen ist. Die wollen da alles Mögliche erkaufen, das Opfer bezahlen, so ist die Täubchen, die Lämpchen und die Ochsen. Ja, hier in Berlin war ein Pastor aus Amerika mal in einer Gemeinde, der hat gesagt, ich bete für euch, wenn ihr einen Ochsen opfert. Und dann sagt er, wisst ihr, was ein Ochse kostet? Und dann wurden verschiedene Preise, Summen genannt. Und dann sagt er, unter 1000 Euro bete ich nicht für euch. Das ist ja ein Verbrechen. Unter 1000 Euro bete ich. Wer von mir ein Gebet braucht, bitte bringt gleich 1000 Euro mit. Oder einen Scheck von 1000 Euro. Das ist ja Frevel. Und das passiert in christlichen Kreisen, meine Lieben. Land auf, Land ab. In dem ganzen Wohlstandsevangelium. Wenn du denkst ja, wenn du da was, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das ist nichts anderes wie dieser ganze Ablasshandel. Jesus kommt. Umsonst habt ihr es empfangen. Umsonst gibt es weiter. Da muss nicht irgendwie hart arbeiten. Er wird den Tempel reinigen. Und das passiert. Dass manche Kirchen bankrott gehen. Diese Kristallkathedrale von Schuler. Millionen hat er eingesammelt. Und dann wurde diese Kirche an die katholische Kirche verkauft. Verstehst? Und das ist das Geld der vielen freiwilligen Opfer gewesen. Geldwechsler. Der zweite Teil, was hier passiert, aus der Vision von Malachi. Es ist Pfingsten, der Heilige Geist, das Kommen des Heiligen Geistes. Die Jünger empfingen den Heiligen Geist, denselben Geist, den Jesus hatte, noch, ja, wurde es geweiht, noch bevor Pfingsten passierte. In Johannes Kapitel 20, Vers 22 heißt es bei seiner Himmelfahrt, da wird gesagt, der Herr Jesus gibt den Heiligen Geist und heißt es, und er blies sie an und spricht zu ihnen, nehmt den Heiligen Geist, noch vor Pfingsten. Hat die Jünger angeblasen. Weißt du, der Heilige Geist wirkt total anders, durcheinander. ohne irgendwelche menschliche Satzungen und Regeln. Und welchen ihr die Sünden erlasst, denen werden sie erlassen. Und wem ihr die Sünden behalten, denen werden sie behalten. Und das wurde alles noch vor der Himmelfahrt, vor der Pfingsten gesagt und angekündigt. Jesus im Tempel, er will sich verherrlichen. Jesus kommt und plötzlich ist er auf dem Ölberg, geht hin und wartet auf mich. Und dann kommt er und er bläst sie an und sie werden geisterfüllt. Viele Christen denken nur, sie sind geisterfüllt, wenn sie in Zungen reden. Geisterfüllt bist du, wenn du den anderen vergeben kannst. Wem ihr die Sünden erlasst, dem werden sie erlassen. Wem ihr sie behaltet, dem werden sie behalten. Und das ist, was viele Menschen gar nicht können. Anderen die Fehler zu vergeben, andere die wieder unter die Arme zu greifen und aufzurichten, zu ermutigen. Sie können nur schimpfen und sich aufregen über die Menschen, die nicht so sind, wie sie gerne hätten. Jesus wirkt, Jesus kommt, verschiedene Art und Weise. Und weißt du, was noch passiert? Darf ich das noch sagen? Willst du das hören? Er kommt vor 32 in seinem Namen versammeln, da ist er mitten unter ihnen. Halleluja! Da ist er da. Und da kannst du bitten, was du willst. Wo 2 oder 3 eins werden, worum sie bitten, das werden sie bekommen und empfangen. Er kommt vor 2 oder 3 in seinem Namen sich versammeln. Jede Gebetserhörung ist für mich ein Beweis, Gott war da, Jesus war da, der Heilige Geist war da. Ich bin mitten unter ihnen. Und auch wenn wir mal beten für irgendetwas, wir haben diese Tage auch so für ein paar Sachen gebetet und diese Gebetserhörung ist da und passiert und so weiter und wir sehen diese Gebetserhörung, dann wissen wir, Jesus war in unserer Mitte. Und so weiter. Und das wird widerfahren. In Jakobus Kapitel 5, Vers 7 und folgende Verse. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern. Seid geduldig. Brüder und Schwestern, seid geduldig bis zum Kommen des Herrn. Und dann wird ein Bild, ein praktisches Bild uns erzählt. Siehe, der Bauer, der sät in der Erde und wartet auf seine Frucht, dass die Erde diese Frucht hervorbringt. Und er wartet auf den Frühregen und auf den Spätregen. Er wartet. Und er stärkt sich, er ermutigt sich gegenseitig. Das wird schon noch kommen, das wird noch werden. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn vieles in deinem Leben noch nicht so geworden ist, wie es werden sollte, es wird so, wie es werden soll. Halleluja, es wird so. Seufzt nicht wieder einander. Wenn du, der glaubt ja gar nicht richtig, verstehst du? Wir unterstellen gleich dem anderen, wenn es nicht so passiert, ja, der und der hat nicht geglaubt. Was nützt es, wenn wir 3-1 sind und der glaubt doch nicht? Und so weiter. Seufzt nicht wieder einander, damit ihr nicht gerichtet werden. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Und der Herr Jesus kommt, um die Ernte einzuholen. Es hab Geduld. Die Ernte ist noch nicht da. Da war ein Missionar irgendwo in Afrika und er kam nach Hause, nach England, nach London. Und weil er schon schwach war, mutlos war, er konnte fast gar nicht mehr. Und er geht nach Hause und die Missionsgesellschaft hat ihm gesagt, ja, kommen Sie dann nach Hause, erholen Sie sich und dann können Sie wieder von vorne anfangen. Und er geht nach Hause und dann kommt er an und da ist ein roter Teppich ausgerollt. Da steht Posaunenchor mit Fanfaren und Blasen und das Schiff fährt vor und da steigt ein anderer und geht auf diesen roten Teppich weiter rauf und wird empfangen und die Musik bläst und dann er denkt, oh Gott, ich danke dir, dass die Gemeinde mich so erwartet und so empfängt. Und als dieser Mann da durchgegangen ist, wurde der rote Teppich abgerollt, wieder aufgerollt und die Musikkapelle, die Sachen eingepackt und sind weitergezogen und er steht da, nicht einmal, dass jemand ihm die Koffer getragen hätte, die er da mitgebracht hat. Mit Koffer in der Hand stand er am an diesem Kai, im Schiffskai, und dann hat er gebetet, lieber Gott, guck mal, der wird abgeholt, dieser Minister oder dieser große Mann, dieser Politiker, wer das auch gewesen ist, aber mich holt niemand ab. Dann hat der Heilige Geist zu dem Mann gesprochen, es ist noch nicht Feierabend. Warte ab, es ist noch nicht Feierabend. Für dich und mich ist noch nicht Feierabend, Lob und Dank. Und wir sehen, wie Gott arbeitet, wie Gott die Dinge wiederherstellt. Das erste Kommen war für Israel, aber das zweite Kommen ist für die Gemeinde Jesu und die Wiederherstellung der Dinge ist auf vollen Touren. Schau die Geschichte an. Zuerst war die Verwerfung Jesu, die Verweltlichung der Gemeinde und dann beginnt die Wiederherstellung durch das dunkle Mittelalter hindurch. Dann kommt die Reformation, da wird die Bibel übersetzt, Martin Luther, Das war ein besonderes Werk von dem Heiligen Geist. Die Bibelübersetzung, dann kam die Täuferbewegung, die Baptisten kamen, dann kam die Heiligungsbewegung, die Methodisten, dann kamen die Pfingster, die Heilige Geistbewegung. Das ist wie Stück für Stück wieder ganz neu entwickelt wird diese Sache. Dann kam diese charismatische Bewegung, da kam so vieles. Der Herr kommt mit seinen vielen Heiligen. Die Sache wird wieder ganz neu aufgerollt. Habt Geduld. Er kommt und dann die mit ihren Pfunden gewuchert haben. Weißt du, da kommt diese ganze Gabenbewegung, erwecke die Gabe, die in dir ist. Und um die zu belohnen, Lukas 19. Und dieser Adelige ist Jesus selbst in diesem Gleichnis, in Lukas 19, Vers 19. Er kommt, um die Gotteskinder zu belohnen. Denn er ist in ein fernes Land gegangen. Und der Herr Jesus ist beim Vater angekommen, das sein Reich einzunehmen, den Thron zu besteigen. Und er kehrt zurück. Jesus holt seine Heiligen. Er sammelt die Heiligen, die Erlösten. Weißt du, bei Gott gibt es keinen Raum und Zeit. Ich habe so viel über das Jenseits nachgedacht bisher in meinem Leben. Und ich habe festgestellt, weißt du, sobald wir hier diese Erde verlassen, wir sind daheim bei dem Herrn. Wir sind daheim bei dem Herrn. Und er holt zwei verschiedene Gruppen durch eine lange Zeitspanne äußerlich getrennt, was wir hier denken, die Entschlafenen. Und Paulus spricht, und wir, die wir leben, wir werden denen nicht zuvorkommen. Wir werden verwandelt in einem einzigen Augenblick beim Ton der letzten Posaune. Jesus kommt vor der Trübsal und nach der Trübsal und auch in der Trübsal ist er da. Auch in deiner Trübsal, wo du auch immer sein magst. Egal, wo du stehst, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, heißt es für alle Generationen, könnte kein Mensch selig werden. Wenn der Herr nicht eingreifen würde, wenn der Herr uns nicht helfen würde, wenn der Herr nicht nahe sein würde, wir würden es gar nicht packen. Bereit sein ist das Geheimnis. Auch ja, dem Herrn entgegengehen mit allem, was du hast. Einfach, schlicht, ganz normal und ganz natürlich, ohne Übertreibung. Offenbarung Kapitel 2, Vers 26. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt, wer überwindet und meine Werke bewahrt, was ist das? Die Mission? Die Bibel? Die Gemeinde? Nein, das, was Gott an dir getan hat, das sind die Werke des Herrn. Wer meine Werke bewahrt bis ans Ende, was der Herr, wo der Herr dich gelöst hat, wo der Herr etwas in deinem Leben hinzugefügt hat, wo der Herr dich irgendwie bewahrt hat, weißt, alles sind Gnadentaten des Herrn. Dem will ich geben einen Stab und Macht über die Völker und so weiter. Und dem will ich zu einem Morgenstern machen. Halleluja. Dass du leuchtest und strahlst. Bewahre die Werke Gottes, die Werke Jesu, die Werke des Heiligen Geistes, was er in deinem Leben bisher getan hat. Danke. Und das ist die einzige Art und Weise, wie wir es bewahren. Danke. Gott will nicht viel. Danke. Er will keinen Kommentar. Und du musst nicht das letzte Wort sagen. Du musst nur Danke sagen. Danke. Offenbarung 3, Vers 20. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und so jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem will ich kommen. Und wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen. Was soll ich überwinden? Meinen inneren Schweinehund. Den muss ich überwinden, in aller Liebe. Ich will nicht. Das morgen nicht. Verstehst du? Ja, diesen überwinden. Meine Werke, der wird sitzen, wenn, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf dem Thron. Oder Offenbarung 19, Vers 6. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und eine Stimme wie eines großen Donners und die sprachen, denn Halleluja. Und dann sprachen sie, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige hat seine Herrschaft angetreten. Meine Frage heute ist, hat der Herr Jesus seine Herrschaft bei dir, bei mir, bei uns angetreten? Wir können viel sagen, aber ist es wirklich Wahrheit? Stimmt es? Hat er seine Herrschaft angetreten? Ich werde nie vergessen, ich bin so geschockt worden. Ich will andere evangelisieren, andere missionieren. Deshalb vergiss es, dass du andere missionierst und evangelisierst. Evangelisier dich selber zuerst mal. Bekehr dich selber mal. Veränder selbst mal dein Leben. Erwache mal selber. Das ist, was ich sagen möchte. Und ich missioniere da in Kiel auf dem Wilhelmsplatz, weiß ich noch wie heute, verteile so Zettelchen, Traktate. Und ich habe selber die Traktate geschrieben. Kennst du Jesus? Und dann gebe ich so ein Zettelchen zu einem Mann mit einer Hornbrille, den sehe ich heute noch, großer, stattlicher Herr, der liest es durch. Und dann hat Gott gedankt, schon danke Herr, dass er liest, dass er wenigstens das zu Herzen nimmt. Und dann kommt er auf mich wieder zurück und gibt mir den Zettel zurück. Dann sagte, mein Herr, kennen Sie Jesus? Ja, ja, ich bin Pastor, ich predige hier im Missionszelt, ich evangelisiere, ich habe Theologie studiert, bin Doktor der Theologie, was weiß ich, was ich alles bin. Bin ordinierter Pastor. Und dann sagt, kennst du Jesus? Und dann geht er. Das war bestimmt auch ein Engel des Herrn. Ich gehe nach Hause, ich wälze mich von einer Seite auf die andere, so nervös. Ich habe gepredigt zwar im Missionszelt, aber in der Nacht habe ich keinen guten Schlaf gehabt. Und immer wieder sehe ich diesen Mann, kennst du Jesus? Und ich als cholerischer Mensch verteidige mich, kämpfe dagegen und stehe dagegen an. Ja, ich kenne ihn, sehr gut. Und immer eine sanfte Stimme fragt, kennst du Jesus wirklich? Kennst du mich wirklich? Und weißt du, was da passiert ist? Ich habe angefangen zu beten und zu fasten. 40 Tage sogar. Bis ich habe gesagt, Herr, vergib mir. Ich war ein frommer Angeber. Ich habe den Leuten was erzählt, aber ich selber, wenn es drauf ankommt, wenn ich gefragt werde, kennst du Jesus? Ich kenne dich gar nicht so richtig, wie du wirklich bist. Und ich muss euch sagen, erst in der Fastenzeit habe ich Gott kennengelernt. Oder Jesus kennengelernt, wie er wirklich ist. Nur nebenbei, kennst du Jesus? Lukas Kapitel 11, Vers 5, die Geschichte vom Freund um Mitternacht. Verstehst du, da kommt, und wir haben die Jungfrauen vorhin gehabt, verstehst du, auch um Mitternacht kommt ein Geschrei, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt. Und hier, Lukas 11 ist die Geschichte, wo der Freund kommt und seinen Freund um Brot bittet. Wieder ein Dilemma um Mitternacht. Ich habe Gast bekommen, hast du für ein Brot, ich habe kein Brot zu Hause. Früher konnte man Salz und Eier und so weiter sich vom Nachbar leihen. Heute geht das nicht mehr so. Die Leute sind alle so reserviert. Aber früher ging das so, hast du Brot für mich? Und dann sagt er hier, dieser Freund, du, ich kann das Brot nicht holen, meine Kinder schlafen schon. Ich kann das Brot nicht holen. Eine ganz gewaltige Botschaft hier drin. Ich kann nicht gehen. Ich kann nicht, weißt du, und da heißt es, und der musste halt ohne Brot heute Nacht ins Bett gehen, der Freund. Ich kann kein Brot geben. Und die Tür wird geschlossen sein. Eines Tages, weißt du, auch wenn du zum Herrn Jesus kommst, du hast jetzt die Tür nicht aufgemacht, aber du hast nicht dafür gesorgt, dass du Öl oder Brot in deinem Haus hast. In deiner Lampe oder wo auch immer. So, die Tür war geschlossen und meine Kinder sind schon im Bett. Im Bett heißt es, sie haben ihren Frieden, sie haben ihre Ruhe, sie sind in meinem Reich. Das ist, was Jesus sagen möchte. Alle Geschichten in den Evangelien sind um Jesus. Auch diese schönen Bilderchen, was wir so als Märchen, Legenden oder Erzählungen oder Gleichnisse lesen. Vergiss es. Es geht um Jesus. Diese Gleichnisse zeigen ganz besonders die Wiederkunft Jesu. Viele werden zurückbleiben. Die dachten, und ich darf dir noch etwas sagen, bevor ich schließe. Ich möchte noch ein paar Gedanken loswerden, ganz schnell, Gott möge mir helfen. Weißt du, viele werden zurückbleiben, wenn Jesus kommt. Die waren nicht bereit. Was muss ich tun, wenn ich zurückbleiben würde? Verstehst du, ich kann gerade einen Bock geschossen haben, kann einen Fehler gemacht haben, kann irgendwas Verrücktes gemacht haben, was mich abgehalten hat von der Gnade. Ich habe kein Öl in meiner Lampe gehabt oder jetzt kommt der Gast, ich habe kein Brot zu Hause, kein Wort vom Herrn oder was auch immer sein mag. Und der Herr ist gekommen und die Entrückung hat stattgefunden. Jesus ist wieder abgefahren, geht in den Himmel, wieder zurück mit seinen Heiligen. In der Bibel gibt es nur eine Sache und ich möchte das auch immer klarstellen. Du kannst auch nach der Entrückung errettet werden und das ist als Märtyrer. Als Märtyrer. Denn wir haben dann in der Trübsalzeit die Seelen unter dem Altar. Jetzt ist es so schwer, schon an Jesus zu glauben, mit dem Heiligen Geist, mit dem Wort, mit der Gemeinde und was weiß ich, was wir alle so haben. Wie wird es sein, wenn es keinen Heiligen Geist mehr auf dieser Welt gibt? Wenn es keine Gemeinde mehr gibt, keine Predigten wie diese hier, was wird es dann sein? Da gibt es nur eine Möglichkeit aus Idealismus und als Märtyrer. Ja, mein Vater hat immer gesagt, Kind sei immer bereit. Und das Kind war nicht bereit. Und Gott will unsere ganzen Häuser retten. Auch dann als Märtyrer. Es gibt einen Weg der Errettung. Es mag für manche komisch klingen oder ungewohnt. Die haben sowas noch nie gehört. Aber für mich ist es wichtig, das zu sagen. Das steht in der Bibel. Denn Johannes sieht eine Schar. Wo kommen diese her? Wo kommen diese her? Diese viele. Und er fängt an zu weinen. Und er nimmt einen Bote ihn, einen Diener, der schon länger dort ist im Himmel, der nimmt ihn an der Hand und sagt, diese kommen aus der großen Trübsal. Diese kommen auf der großen Trübsal. Und dann heißt es weiter, die Erlösten haben ja Kronen auf ihren Häuptern. Und die sitzen mit Christus und regieren. Das ist der große Unterschied für die, die bereit waren. Und für die, die nicht bereit waren, die haben nur Palmen. Die haben keine Kronen auf ihren Häuptern. Sie haben Palmen und die können ein bisschen wedeln. Und Friede, Friede, Friede. Und so weiter. Und da heißt es, und auf sie wird keine Hitze treffen. Und sie werden keinen Hunger leiden. Und sie werden keinen Durst haben. Und sie werden keine Probleme haben. Ihnen wird es gut gehen. Aber sie sind als Märtyrer hier hineingekommen. Jesus kommt wieder. Deshalb, wenn er da vor deiner Tür steht und klopft, mach die Tür auf. Sei bereit. Nimm den Herrn Jesus auf. Und mach dich bereit. Egal, was es kostet. Wir müssen das Reich Gottes mit Furcht und Zittern zu gewinnen. Und erreichen und erobern. Offenbarung Kapitel 1, Vers 1 nochmals. Das ist die Offenbarung Jesu Christi an den Johannes. Die Offenbarung von Jesus Christus, die Gott ihm gab, um seinen Knechten Dinge zu zeigen, die in Kürze geschehen muss oder müssen. Und dann sehen wir in Offenbarung Kapitel 14 diese Erstlingsfrüchte und dann den Rest der Ernte. Und die, die zurückbleiben, sind die Reste der Ernte. Das sind die restliche. Und dann lesen wir von den Versiegelten, den 144.000, diese Erstlinge, die sind erlöst von der Erde und sie sind nicht mehr an der Erde gebunden. Das ist so ein Typus. 12 mal 1000, diese 144.000 sind Erlöste von der Erde. Bist du schon erlöst von der Erde? Gehörst du schon zu diesen 144.000? Nicht, die Summe ist mir nicht ausschlaggebend, das ist nur ein Symbol, wie so alles in der Bibel ein Symbol ist. Und sie sind erlöst von der Erde. Und nach der großen Bedrängnis heißt es, dann wird noch der Rest der Ernte eingebracht. Der Herr kommt, um die seinen Heiligen zu holen. Und der Henoch sieht, den Herrn kommt mit allen Heiligen. Wie oft kommt Jesus? Sehr oft. Sehr oft. Sehr oft. Matthäus Kapitel 21, Vers 34. Die Zeit der Ernte ist da. Die Zeit der Ernte ist gekommen. Und seine Knechte sind ausgesandt, die Ernte einzuholen. Wie reagieren wir? Wie reagieren wir drauf? Die Ernte wird jetzt eingebracht. Wir haben da Konzerte, wir haben da ein Kino, wir haben dort Sonderveranstaltungen. Weißt du, wir können so viel unternehmen, wir können so viel tun. Aber das Wichtigste ist, bin ich bereit? Habe ich Öl in meine Lampe? Muss ich vielleicht später noch zu den Krämern gehen, wer das auch immer sind, die Krämer? Und dann teures Öl mir kaufen noch für meine Lampe. Wie wird es sein? Der Herr will uns bereit machen. Die Ernte ist da. Und deshalb suche Jesus und sein Licht, haben wir gesungen. Alles andere hilft dir nicht. Dir hilft nicht das Predigen, dir hilft nicht das Singen, dir hilft nicht große Aktionen, irgendwelche Aktionen zu machen. Suche Jesus und sein Licht. Das ist so wichtig. Das ist Evangelium seit Augustinus, der diese Worte angeblich gesprochen hat. Suche Jesus und sein Licht. Und ich habe eines festgestellt, es nützt alles nichts. Du nimmst nichts mit, es sei denn das, was du bist, das, was du erreicht hast in deinem Leben. Und nicht, was du für andere getan hast, sondern was du für dich selbst getan hast, für deinen Glauben, für deine Gesundheit. Und ich meine geistliche Gesundheit, nicht nur körperliche Gesundheit. Was nützt es, du bist gesund und du gehst in die Hölle? Deshalb ist so wichtig, was hast du für dein geistliches Wohl getan? Suche Jesus und sein Licht, werde voll des Heiligen Geistes. Hab diese Fülle. Er hat ja gesagt, weißt du, wenn er kommt, er will Wohnung bei uns machen. Ja, wohnt Jesus wirklich bei mir? Oder ist nur bei der Durchreise gewesen, mal ein paar Wochen im Quartier? Einfach so, als Gast, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Als ich das Wort Gast gehört habe, habe ich aufgehört zu beten. Das Tischgebet hier, das fromme religiöse Tischgebet, das viele Evangelikale beten und runterleihen, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Und dann kannst du wieder gehen. Gute Nacht, Herr Jesus. Verstehst? Nein, der möchte wirklich ein Teil meiner Familie sein, ein Teil meines Lebens sein, ein Teil meiner Philosophie, meines Denkens, all das. Er möchte alles das sein. Er wird kommen, gewaltig, und er wird mein Leben total verändern. Noch ein Wort Gottes noch schnell aus Apostelgeschichte 1, Vers 3. Jesus wurde nach seiner Auferstehung 40 Tage gesehen. Und alles Große, was wir im Johannesevangelium haben, ganz besonders, wurde nach der Auferstehung offenbart und weitergegeben und gelehrt, was Jesus gesagt hat. Und 40 Tage erschien er ihnen und er sprach Dinge vom Reich Gottes, heißt es hier in Apostelgeschichte 1, Vers 3. 40 Tage, das ist der Test. Durch Trübsal, durch unser Leben, Zahl der Prüfungen. 40 ist nicht nur Zahl des Fastens Jesus, auch deine Versuchung. Weißt du, das sind Prüfungen. Wir predigen nicht nur bloß die Ankunft des Herrn Jesus, die zweite Ankunft, die dritte Ankunft, die vierte Ankunft. Der Herr Jesus ist immer wieder da und wir sollen eines tun. Und diese Botschaft gebe ich weiter jetzt. Matthäus 21, Vers 9. Ich werde nicht mehr wiederkommen, es sei denn, ihr sagt, gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn. Also wenn du möchtest, dass Jesus kommt, fang an, den Herrn zu preisen. Herr, ich preise dich. Herr, ich lobe dich. Herr, ich danke dir. Herr, ich segne dich. Herr, gelobt sei dein Name. Gelobt, Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Und ich muss warten, voller Geduld, wie Jakobus es sagte, auf sein Kommen. Jeden Tag muss ich warten und jeden Tag erlebe ich so ein Stück vom Kommen Jesu. Immer mehr, jeden Tag komme ich näher seiner Ankunft, seiner großen Ankunft. Jeden Tag. Für mich wird er nicht kommen, er ist bereits gekommen und er bleibt bei mir ewiglich. Weißt du, er braucht mich täglich. Ich brauche täglich seine Gegenwart. Das ist das Schöne. Ich warte nicht, bis das tausendjährige Reich vorbei ist oder vieles andere mehr. Das Paradies hat sich jetzt schon für mich eröffnet. Der Herr Jesus hat gesiegt, der Herr Jesus hat mir den Himmel gebracht. Ich darf ein Stück des Himmels bei mir bereits erleben. Und ich darf einfach sagen, Herr, du bist da, du bist da. Du bist da in der Gemeinde, auch heute Morgen unter uns. Egal, ob du jetzt in meinem Namen zusammengekommen bist oder im Namen Jesu, aber einige Paar sind wegen Jesus hierher gekommen, nicht wegen mir. Weißt du, vergiss mich. Du darfst mich ruhig vergessen, aber vergiss Jesus nicht. Und er sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Er ist da. Halleluja. Jesus steht vor der Türe und klopft an. Hörst du dieses Klopfen? Hörst du dieses Klopfen? Schau mal vor, jetzt passiert es. Jetzt klopft er an. Er kommt in so vielen Phasen, so vielen Situationen. Plötzlich erscheint der Herr und ist da. Und ich wusste gar nicht, dass du das bist, Herr Jesus. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für die Verheißung, dass du da bist, wo zwei oder drei sich in deinem Namen versammeln. Ich danke dir, dass du uns immer entgegenkommst, dass du uns immer wieder deine Macht und deine Herrlichkeit zeigst. Und immer wieder darf ich dich erleben. Jedes Mal, wenn ich dein Wort aufschlage, oh Jesus, ich danke. Aus jeder Zeile sprichst du. Aus jeder Zeile offenbarst du dich selbst. Und ganz besonders in der Offenbarung der Apokalypse. Herr, da ist jede Zeile, da ist jede Wahrheit eine Offenbarung von dir, auch wenn es in Bildern und Parabeln und Gleichnissen gesprochen wurde. Aber Herr, ich verstehe zum ersten Mal, du bist da durch dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und Vater im Himmel, du hast ein Licht angezündet. Was wollen wir mehr? Wir können nicht mehr bekommen als Jesus. Wir sind satt, wir sind befriedigt, wir sind glücklich, wenn wir Jesus haben. Und wenn wir dich haben, Herr Jesus, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Interessiert mich das alles gar nicht mehr. Auch irgendwelche Symbole und Zeichen und Wunder und dergleichen. Interessiert mich gar nicht. Ich habe dich. Und wer den Sohn hat, der hat das Leben. Amen. Amen.